Und ich möchte mich erstmal ganz herzlich bei allen bedanken, die bereits für verfolgte Christen beten oder auch unsere Projekte unterstützen. Ganz herzlichen Dank. Ich stelle mich Ihnen noch kurz vor. Ich bin Christine Faber, arbeite seit 5 Jahren als Referentin bei Open Doors, bin 36 Jahre verheiratet mit Samuel. Wir haben 2 erwachsene Kinder, die mit ihren Familien auch Jesus nachfolgen, 5 Enkel. Und wir waren 8 Jahre, wie schon gesagt, in Ostafrika. Nach unserem Theologiestudium haben wir lange Zeit Gemeindeaufbauarbeit in Norddeutschland gemacht. Und ja, so habe ich allerdings in Afrika sehr stark erlebt, wie Menschen für uns beteten und gerade auch in sehr brisanten Situationen, wovon ich gleich berichten möchte. Und damit möchte ich zum Gebet ermutigen heute Morgen. Und das ist auch mein Auftrag von Open Doors, warum ich hier bin. Wir sammeln Beter, ganz ehrlich. Wir sammeln sogar mehr Beter als Spenden. Spenden sind super und auch wichtig und existenziell wichtig. Aber die verfolgten Christen wünschen sich an allererster Stelle, und zwar mit Abstand an erster Stelle, unser Gebet. Sie möchten, dass wir sie begleiten mit unseren Gebeten. Dazu brauchen wir natürlich Informationen, damit das auch geht, damit wir wissen, wie wir sie begleiten können. Und dafür bin ich da, um sie so ein bisschen zu informieren. Ich bin gebeten worden, auch ein bisschen Erfahrung weiterzugeben. So verbinde ich jetzt eine kleine, kurz geistlichen Impuls, nenne ich ihn, mit einem Erfahrungsbericht von dem, was ich selbst erlebt habe bezüglich dieses Textes. Und zwar möchte ich zu Anfang lesen, Apostelgeschichte 14, Vers 20. Kurz sage ich den Kontext. Paulus ist unterwegs auf seiner ersten Missionsreise und befindet sich gerade in Kleinasien. Und dort gibt es ein Antiochia in Pisidien, wo er das erste Mal so richtig kräftig Verfolgung erlebt. Und es geht so, dass gerade die geistliche Elite von damals, quasi die jüdische Elite, sehr eifersüchtig waren, weil es ganz, ganz viele Menschen gab, die Paulus zugehört haben. Und sie haben wirklich mit Aufmerksamkeit zugehört, sowohl von den Heiden wie auch von den Juden. Viele glaubten dem, was Paulus und Barnabas weitergaben und wurden Christen. Und das hat die Juden sehr aufgeregt, weil sie hielten fest an ihrer jüdischen Tradition und an ihren jüdischen Erkenntnissen. Und dann haben sie aufgewiegelt, das ganze Volk sich gegen Paulus und Barnabas zu wenden. Das ging so weit, spitzte sich zu, dass Paulus und Barnabas Antiochia verlassen mussten. Sie zogen weiter Iconium ist die nächste Station. Und in Iconium das Gleiche. Hier spitzt sich das zu, viele Menschen, die Volksmengen steht da, hörten Paulus zu. So, es kam so weit, dass sogar Wunder und Zeichen durch die beiden geschahen. Und das brachte wirklich noch mehr Zuhörer, noch mehr Aufmerksamkeit, noch mehr bekehrten sich. Und leider noch mehr waren die Juden gegen sie, also die religiöse Leiterschaft. Und es kam so weit, dass sogar von Antiochia Leute nach Ikonium kamen und wieder Paulus verfolgten. Sie hatten sogar eine Verschwörung gegen ihn angezettelt, sie wollten ihn steinigen. Aber das wurde Paulus berichtet, so konnte er gerade soeben noch entfliehen und kam in die nächste Stadt. Und diese Stadt heißt Lystra. Auch hier das Gleiche, ein Mob wird aufgewiegelt aus den Juden, die bereits von Antiochia und Ikonium nach Lystra kamen. Also wie eine Lawine kann man sich das vorstellen, die immer weiter eskaliert. Hier geschah es, dass sogar ein Lahmer gesund wurde. Also richtig viel hat Gott sein Wort bestätigt durch Wunder und Zeichen. Aber auch hier war es so, dass die Menschen, also wieder die Juden gegen Paulus waren und anzettelten, ihn zu steinigen. Wieder ein Mob wurde aufgewiegelt, das Volk quasi gespalten zwischen für Paulus und gegen Paulus. Und so kam es dazu, wie wir es lesen, dass Paulus gesteinigt wurde. Man schleifte ihn aus der Stadt heraus, man dachte, er sei tot, er muss wohl ohnmächtig gewesen sein. Und wir lesen hier in Vers 20, Apostelgeschichte 14, doch als die Jünger Paulus umringten, kam Paulus wieder zu sich, stand auf und ging in die Stadt zurück. Und am folgenden Tag zog er mit Barnabas nach Derbe weiter. Wir sehen also hier, die Jünger haben ihn umringt und dadurch geschah es, dass Paulus wieder Kraft bekam. Er war wehrlos, er war schutzlos, er lag im Staub, blutverschmiert. Und wir können uns vorstellen, dass die Jünger, die ihn umringt haben, nicht nur zugeschaut haben, sondern gebetet haben. Das zeigt auch 2. Korinther 1, dort lesen wir, dass Paulus dachte, er wäre dem Tode nahe. Und er sagt, eure Gebete haben dazu beigetragen, dass ich mich wieder aufrichten konnte. Und daraus spricht er genau von einer Situation wie diese. Wir sehen also, umringendes Gebet richtet auf für die, die schutzlos sind, die wehrlos sind. Paulus konnte sich in dem Moment nicht selbst helfen. Er war angewiesen auf die, die ihn umringten. Und die, die ihn umringten, boten ihren Rücken dar, weiteren Steinschlägen oder was auch immer. Da passte nichts mehr zwischen. Sie umringten ihn und bildeten eine Schutzmauer des Gebetes. Und das richtete ihn auf, dass er seinen Dienst fortsetzen konnte. Ich habe mal eine Situation erlebt in unserer Zeit in Ostafrika, die auch sehr brisant war und von der möchte ich einfach zur Ermutigung erzählen, weil wir wirklich Gott erlebt haben darin. Und zwar war es so, wir hatten alle im Gebet den Eindruck, in eine bestimmte Stadt zu gehen, dort zu evangelisieren, die als über 90% islamisch galt. Vorher informierten wir unsere Gebetsfreunde, damit wir sicher waren, es wird viele geben, die für uns beten und dann wird auch Schutz da sein, so wie hier die Jünger Paulus umringten. Und als wir dort ankamen, kamen tatsächlich viele, viele Menschen zusammen, das ist nur ein Ausschnitt, die der Botschaft lauschten. Am Anfang sahen wir die Christen dort, die wenigen, die es gab, und sie waren sehr eingeschüchtert. Sie sagten, wir haben schon erlebt, dass Muslime in unsere Gemeinden vordrangen und Menschen mit ihren Macheten verletzten. Und wir haben Angst und auch Wut, merkten wir. Und so gab es so richtig eine Mauer zwischen Christen und Muslimen. Auch die Muslime, die wir antrafen, wir versuchten Beziehungen zu knüpfen zu Muslimen. Sie waren sehr, sehr verhalten mit uns. Sie dachten, wir würden ihnen irgendwie Böses tun wollen, was wir ja gar nicht vorhatten. Auf jeden Fall unter diesen vielen Zuhörern waren Gott sei Lob und Dank auch viele Muslime. Das hat uns besonders gefreut, dass sie dabei waren und zuhörten. Der Prediger predigte über Abraham und Isaak. Das ist erstmal unverfänglich, denn die kommen auch im Koran vor. Aber über Isaak bildete er eine Brücke zu Jesus Christus. Aber als das Wort Jesus Christus fiel, hörten wir im Hintergrund einen Mob von jungen Männern auf einem Lastwagen, die aggressiv islamische Parolen riefen. Dieser Lastwagen kam immer näher und immer aggressiver und lauter. Und ich hatte, muss ich wirklich sagen, in dem Moment ein mulmiges Gefühl. Es war so, es fühlte sich wirklich an, als würde Licht und Finsternis zusammentreffen. Wirklich. Und ich schaute auf mein Handy in der Hoffnung, dass vielleicht unsere Gebetsfreunde irgendeine Nachricht geschickt hätten per SMS oder so. Damals gab es noch nicht WhatsApp, sondern nur SMS. Und dann habe ich geschaut und tatsächlich, Gott sei Dank, es gab eine Nachricht von unseren Gebetsfreunden. Meine Familie, die hatte intensiv gebetet und meine Mutter, weit über 80, hatte im Gebet die starke Gewissheit von Gott empfangen, dass der Herr mehr Engel auf unseren Platz senden würde, als Menschen da sind. Hier sehen wir schon mal ziemlich viele mehr Engel als Menschen. Das war, was sie in Gewissheit in ihren Gebeten empfangen hatte. Aber im nächsten Moment, als ich das las, das hat mich sehr ermutigt, ich habe das auch an unsere Mitarbeiter weitergegeben, aber im nächsten Moment sah ich, wie ganz viele Steine auf uns zuflogen von diesem Mob, teilweise faustgroß. Und die Menschen zerstieben auseinander, sie suchten Schutz unter den Marktplätzen, um nicht von Steinen getroffen zu werden. Als Team, die wir am Beten waren, stellten wir einfach die Taschen vors Gesicht. Wir haben gedacht, hier ist heiliges Land, wir bleiben hier stehen. Und ich glaube, das liegt mitunter an den Gebeten für uns, dass wir so mutig waren. Wir sind nämlich nicht weggelaufen, wir hatten auch gar keine Idee wegzulaufen. Wir hatten einfach innerlich, sag mal so, Deutsch einen heiligen Trotz entwickelt, muss ich wirklich sagen. Ich habe gesagt, so, wir bleiben jetzt hier. Und wir alle hatten eine Meinung, wir alle standen zusammen und wir hatten komischerweise in dem Moment überhaupt keine Angst, dass so ein Stein auch uns hätte treffen können. Und das Krasseste ist, und das sage ich jetzt wirklich zu Gottes Ehre, und das hat nichts damit zu tun, dass wir toll wären, weil wir sind nicht so toll, wir sind genauso ängstlich, wie jeder andere Mensch auch. Wir sind nichts Besonderes. Das war einfach nur, weil Leute gebetet haben. Und das hat uns Mut gegeben. Aber ich spürte, wie ein Stein ganz sanft so an meinem Bein entlang strich. Und ich bin Gott dankbar, dass ich das spüren durfte. Weil das war wirklich so, wie meine Mutter betete, als würden Engel das abgehalten haben, dass es uns nicht traf. Und ich sah vor mir Steine auf dem Boden sacken. Und es hat uns alle nicht getroffen, keinem von uns. Wir kamen abends zusammen, haben gedacht, wow, wir sind alle unversehrt. Aber wie geht's den Zuhörern? Wir gingen zur örtlichen Polizei und wollten fragen, ob Menschen verletzt sind. Und die örtliche Polizei, und es ist wirklich zu Gottes Ehre, die sagte, keiner von denen, die an eurer Veranstaltung teilgenommen haben, sind von einem Stein getroffen worden. Ist das nicht krass? Keiner. Aber sie sagten, es sind Menschen getroffen worden, die am Rande, die nicht teilgenommen haben, aber auf dem Marktplatz weiter ihre Verkaufstätigkeiten fortgesetzt haben. Und da mussten einige ins Krankenhaus transportiert werden. Es ist aber jetzt keiner dabei, umgekommen oder so, aber die mussten schon behandelt werden. Aber insofern, da wo Menschen Gott suchten, auch wenn sie ihn noch nicht gefunden hatten zu dem Zeitpunkt, hat Gott seine Hand deutlich über alle gehalten, die ihn suchten. Es hat mich sehr beflügelt. Wir haben gedacht, wie wird das weitergehen? Am nächsten Tag werden die Menschen kommen oder aus Angst zu Hause bleiben? Und das sage ich wirklich zu Gottes Ehre. Folgendes Bild bot sich uns am nächsten Tag. Ist das nicht krass? Die Menschen feierten wie ein Triumphfest auf dem Marktplatz. Wir haben eben auch solche Lieder gesungen, dass der Herr siegt. Es sind schöne Lieder ausgesucht, die sehr dazu passen. Es war, ich meine, wenn Afrikaner feiern, ist das noch ein bisschen anders, als wenn wir das tun. Also sie tanzen und feiern und singen mit Leibeskräften. Und so passierte das auch hier. Ein Chor, der sich aus der gesamten Region zusammengefügt hatte. An diesem Tag hatten sie weiße Oberteile. Es berührt mich so. Selbst wenn ich heute noch das Bild sehe, denke ich, was ist das schön, was Gott getan hat. Sie haben gesagt, so und dennoch und trotzdem und Gott ist stärker. Jeder wusste, Gott ist stärker, Gott hat uns beschützt und ihm sei die Ehre. Und es war so ansteckend, sie machten wie so einen Zug durch den ganzen Marktplatz. Und man merkte so richtig, dieses kleine Fünkchen, dass wir stehen geblieben sind, durch die Hilfe unserer Beter im Nacken, hat bewirkt, dass hier ein Triumph geschehen ist, dass wir nicht beigegeben haben, alles aufgelöst, alle nach Hause, beschämt, Kopf gesenkt. Nein, wir haben den Kopf hochgehoben und gesagt, Gott ist stärker und hier können wir das sehen und demonstrieren. Und es war wie eine Demonstration der Herrlichkeit Gottes in einem völlig muslimischen Gebiet. Und Menschen gesellten sich dazu, wie diese Frau, sie hält die Bibel hoch, ist eine Burana, sie singt in Burana, es ist fast so ähnlich wie Fünftonmusik und sie singt, weil sie weiß, das Wort Gottes ist wahr und ich kann mich darauf völlig verlassen. Gott ist und steht zu seinem Wort. Und wenn ihr das seht, ihr seht richtig dieser Jubel im Hintergrund und das war wirklich Jubel. Abends kamen wir nach Hause in dieses Haus, wo wir übernachteten und dann kam der Koch auf uns zu. Er war Muslim und er hatte ja mitbekommen, wie wir beten und singen und er sagte, ich möchte Christ werden. Am nächsten Tag kam der Nachtwächter, der auf unser Equipment aufpasste. Auch er war mit seiner gesamten Familie muslimisch und er kam und sagte, ich möchte mit meiner Familie Christ werden. Und so ging das dann, ihr könnt euch das vorstellen, weiter und weiter. Viele, viele wurden in diesen Tagen Christen von den Muslimen. Aber ein besonderes Erlebnis möchte ich noch schildern, weil das sehr ähnlich ist wie das, was wir eben in der Apostelgeschichte gelesen haben. Hier sehen wir rechts im Bild einen Vater von diesen beiden Töchtern. Der Vater war Muslim und er hatte dieses Tuch, das ist eine typische muslimische Kopfbedeckung, hatte er vorher auf dem Kopf. Dieses junge Mädchen, seine Tochter, sang im Chor mit. Sie war Christ. Und ihre Schwester, diese hier, konnte nicht sprechen. Und jeden Abend brachte sie ihre Schwester und sagte, bitte betet für meine Schwester, sie kann nicht sprechen. Und ehrlich gesagt, nichts passierte. Wir beteten für sie, ganz brav, aber nichts passierte. Aber diese wunderbare Schwester gab nicht auf. Sie hat gesagt, und betet nochmal, jeden Abend. An einem Abend fing ihre Schwester an, die ersten Worte zu stammeln. Und die Menschen, die jubeln, die kennen sie, die wissen, dass sie nicht reden konnte. Und wir hielten das Mikrofon vor ihrem Mund. Und ihr muslimischer Vater sah das, dass sie anfängt, die ersten Silben zu sprechen. Und genau in dem Moment nimmt der muslimische Vater das Tuch vom Kopf, weil er sieht, der hier meine Tochter anrührt, das ist Jesus Christus. Und es war so ergreifend, was Gott unter den Muslimen tat. und die Christen wurden mutig, kamen aus ihren Hinterhöfen quasi heraus und trauten sich, ihren Glauben zu bezeugen. Es war ganz, ganz enorm. Mein Mann und ich hatten noch die Gelegenheit, diese neuen Christen, die saßen wirklich auf der Stuhlkante, viele Frauen noch voll verschleiert, und wir durften ihnen die ersten Jüngerschaftsgrundlagen des Glaubens vermitteln. So eine Freude, so eine Freude. Aber ich komme nochmal zurück auf das Wort, was ich eben gelesen habe. Was wäre, jetzt mal ganz ehrlich, was wäre, wenn die Jünger Paulus nicht umringt hätten? Was wäre, wenn Mose, Aaron und Hur auf dem Berg nicht für Josua gebetet hätten, der unten gegen die Amalekiter kämpft? Was wäre, wenn meine Mutter oder die Gebetsfreunde nicht in dem Moment für uns gebetet hätten? Ehrlich gesagt, ich kann das ja nicht beantworten, das weiß Gott alleine. Aber ich weiß eins, die Gebete haben dazu beigetragen, dass das passiert ist, was hier passiert ist. Und die Gebete, die die Menschen für uns gebetet haben, haben mit Geschichte geschrieben. Und diese Gebete haben etwas ausgelöst, dass eine Stadt umgekrempelt wurde, kann ich wirklich sagen. Wir sind 4 Wochen später in der Nachbarstadt gewesen, die allerdings 4 Stunden entfernt ist durch die Vulkanwüste. Und die Menschen haben bereits gehört von dieser Stadt. Und die sagten, wir möchten, dass das, was hier passiert, auch hier passiert bei uns. Wir haben gehört, was da passiert ist. Wir wollen, dass ihr hier auch für die Kranken betet. Und da sind auch viele Dinge passiert. Das würde jetzt zu lange dauern zu erzählen. Aber ihr seht, wie etwas wirklich umkrempelt, wenn Menschen beten. Und damit möchte ich euch Mut machen oder mir selbst auch. Egal, ob wir beim Autofahren sind, beim Kartoffelschälen oder sonst was sortieren. Wenn wir für einen verfolgten Christen beten, schreiben wir Geschichte mit. Weil dieser verfolgte Christ lebt in einem Land, was völlig verboten ist, wo das Evangelium verboten ist. Und hier seht ihr die Länder, ich habe jetzt mal ein Fenster gemacht zwischen dem 10. und 40. Breitengrad, wo etwa 2/3 der Menschheit lebt und etwa 69% von ihnen keinen Zugang zum Evangelium haben. Ihr wisst selber um die Länder wie Nordkorea, völlig kommunistisch, oder Indien, völlig hinduistisch geworden durch Narendra Modi. Dort werden Christen sehr hart verfolgt, auch immer mehr in Nepal, Afghanistan. Ihr wisst selber, kaum ein Christ kann dort existieren und seinen Glauben bezeugen, dann wird er direkt seinen Kopf verlieren. Iran. Im Iran ist im Untergrund die stärkste Erweckungsbewegung weltweit zurzeit zu verzeichnen. Gleich zeige ich einen Film davon. Saudi-Arabien, ihr wisst das selber, überall kann man nicht einfach das Evangelium offen verkündigen. Und nur 85% der Missionare arbeiten außerhalb. Hier ist die größte Armut, hier sind 80% an der Armutsgrenze der Menschen, die dort leben. Viele, viele Sprachen sind noch nicht übersetzt. Wie kommen wir da rein? Wir können keine Missionare schicken, die dort so ganz klassisch evangelisieren, wie wir das eben hier gesehen haben. Hier sind Ingenieure, Ärzte, Dozenten, Lehrer, die dort hochgradig ausgebildet sind, im Untergrund Gemeinde bauen, aber mit ganz qualifizierten Jobs überhaupt eine Aufenthaltsgenehmigung kriegen, in einer enormen Doppelbelastung leben, weil sie Sprache und Kultur lernen müssen und oft ihre eigenen kleinen Kinder noch selbst unterrichten müssen. Das ist sehr hart. Aber wie viel mehr, und damit appelliere ich jetzt mal an uns, kann das ausmachen, wenn wir für diese Paulusse, die hier von Steinen beschmissen werden, wenn wir die mit unseren Gebeten umringen und dazu beitragen, dass sie ihren Dienst weiter tun können und weiter nach Derbe ziehen. Ich sage es jetzt mal gleichnishaft. Unsere Gebete können dazu beitragen, dass diese Christen, die ständig im Widerstand sind, die ermüden, die echt fremde Hilfe brauchen durch Gebet, so wie wir auch hier, dass die weitermachen können und das Evangelium weiter transportieren, wo es völlig verboten ist. Als Open Doors haben wir uns zum Ziel gesetzt, genau in diese roten Gebiete, da wo es am krassesten abgeht, wo keiner eine Bibel in der Hand öffentlich halten dürfte. Genau da schmuggeln wir Literatur rein. Wir machen Seminare für verfolgte Christen, von verfolgten Christen, die wissen, wie sich das anfühlt, die ihnen helfen. Wir haben Traumazentren in allen möglichen Ländern. Und wir helfen ihnen mit Nothilfe, mit Zuflucht, mit Versorgung, mit Existenzgründungshilfen, mit allem Möglichen, um sich zu stabilisieren. Wir versuchen Sprachrohrdienste, das, was ich jetzt mache, zu berichten, damit ihr wisst, wie es unseren Geschwistern geht und mithelft beim Beten. Und so setzen wir uns für diese verfolgten Christen ein, die am härtesten verfolgt werden. Ich habe jetzt als nächstes einen Film, weil wenn wir das sehen, wir sehen, dass 365 Millionen Christen zurzeit an einem hohen Maß von Verfolgung leiden. Das ist rapide angestiegen. Und es ist genau wie Jesus in Matthäus 24 sagt, dass die Verfolgung am Ende der Tage so stark zunehmen wird. Darin leben wir ganz, ganz krass. Wir sehen jedes Jahr schnellt, wenn man das auf einer Skala sehen würde, schnellt das immer mehr nach oben. Aber auf der anderen Seite sollten wir nicht betrübt sein, weil zur gleichen Zeit, und das sagt Jesus ja auch in Vers 9, wird das Evangelium auf dem ganzen Erdkreis verkündet und darin leben wir auch gerade. Das Evangelium findet so eine Ausbreitung und weil es nicht genug Missionare gibt, wie ich es eben gesagt habe, findet das Evangelium Ausbreitung, weil Gott selbst hilft durch Träume und Visionen. Und der nächste Film zeigt das, wie das ist.
Viele Muslime schauen besorgt und unzufrieden auf das, was an Grausamkeiten im Namen Allahs verübt wird. Sie fangen an, nach Jesus zu fragen.
Millionen von Iranern haben sich vom Islam abgewandt. Sie wollen nichts mehr über den Islam hören. Die meisten Christen wissen das nicht.
Viele Muslime haben Visionen von Jesus Christus. Ein Konvertit hatte einen Traum und als er den Jesus-Film sah, sagte er, das ist exakt das, was ich gesehen habe. Ein weißer Mann in weißer Kleidung, unglaublich hell.
Full of brightness.
Es sind viele Tausende. Sie verstecken sich, glauben heimlich. Niemand weiß von ihnen.
Ja, über den Preis werden wir gleich noch mehr hören. Aber ich finde es einfach ermutigend. Das zeigt, unsere Gebete nützen was. Wenn wir beten, offenbart sich der Herr unseren Geschwistern, selbst wenn kein Missionar ist und wenn sie keine Möglichkeit haben, irgendwo eine Bibel zu finden. So träumen viele von Jesus, sogar Menschen, die nach Mekka und Medina ihre Pilgerreise unternehmen, wo kein Christ Zutritt hat. Ich war selber schon in Saudi-Arabien, da steht groß auf der Autobahn, only Muslims, also da kann kein Christ Richtung Mekka sich bewegen. Und dort träumen die Menschen von Jesus Christus, weil sie die Wahrheit eigentlich suchen und niemand ihnen von Jesus erzählt hat. Heute soll es aber um Nigeria gehen und so wie schon gesagt wurde, Nigeria auf Platz 6, das ist sehr weit hoch von 50 Ländern. Es gibt insgesamt 70 Länder, wo Christen verfolgt werden. Aber wir nehmen nur die 50 auf, die am stärksten Verfolgung erleben. Aber Nigeria ist das Land, sogar noch stärker als Nordkorea, es wundert einen, wo die stärkste Gewalt passiert. In euren Magazinen, die auf den Stühlen liegen, habt ihr einen Verfolgungsindex. Und auf der Rückseite dieses Indexes seht ihr, wie wir das erfassen. Ihr könnt das auch auf unserer Webseite nachschauen, wenn ihr tiefer einsteigen wollt. Und da seht ihr, dass Gewalt nur ein Punkt ist. Gewalt kann sich in verschiedenen Rubriken äußern. Aber hier in Nigeria sehen wir, dass Christen am allermeisten Gewalt erleiden von allen Ländern, die wir kennen. Und hier sehen wir, dass alleine in der Nacht von Heiligabend auf den ersten Weihnachtstag im 2023, also das letzte Weihnachten, in der Nacht wurden 157 Christen ermordet durch extremistische Islamisten. Und zwar durch die Fulani-Gruppe. Das sind Hirten, die aber militant sind und den Christen alles wegnehmen. Sie verwüsten die Felder, sie nehmen Tiere gefangen, sie verbrennen die Häuser, sie nehmen junge Mädchen und nehmen die für sich als Eigentum. Und sie bringen Männer um, das ist wirklich so. Und wir hören das immer wieder, es ist nicht nur hier. Und gerade wenn, jetzt steht Ostern vor der Tür, immer solche Feste wie Heiligabend und Ostern, hören wir aus der Welt der verfolgten Christen, dass ganz starke Angriffe geschehen und das auch ein Gebetsanliegen, dass sie bewahrt sind, gerade wenn sie Ostern feiern. Und gerade dieser, wenn wir jetzt hier Nigeria sehen, dann ist der Norden Nigerias sehr, sehr muslimisch. Und dann gibt es hier dieses mittlere Gebiet. Und dort treten die meisten Kämpfe aus, auch von der westafrikanischen IS, wir nennen sie ISWAP, und auch von den Boko Haram, das kennen wir ja auch, extremistische Islamisten. Davon hören wir immer wieder, dass Schulen, dass Mädchen entführt werden. Das passiert wiederholt. Und gerade hier, das heißt Central und Plateau, hier gibt es eine Gegend, die sehr, sehr umfochten ist, wo quasi das Muslimische mit dem Christlichen zusammenprallt. Und Südnigeria ist sehr, sehr christlich. Nigeria ist eine Republik, bestehend aus vielen Bundesstaaten. Und die nördlichen Bundesstaaten haben alle schon die Scharia umgesetzt, also das islamische Gesetz. Aber die südlichen Staaten nicht. Und so befinden wir uns wirklich in einer Bewegung zwischen Licht und Finsternis. Und dieses Zusammengeprallte erleben wir genau hier in der Mitte. Und da geschehen die meisten Übergriffe und Attentate. Gerade jetzt, als das geschah zu Weihnachten, kamen viele Pastoren zusammen. Und ihr seht hier, die Pastoren sind sehr unterschiedlich. Es sind Orthodoxe dabei und Presbyterianische, Freikirchliche, Charismatische, man kann sagen alle, tun sich zusammen. Sie machten einen Friedensmarsch vor dem Regierungsgebäude von Plateau, um wirklich kundzutun, wie es ihnen geht. Aber sie haben dabei gesungen, sie haben das friedlich gemacht. Sie sind nicht mit Gewalt und Steinen vorgegangen, sondern haben nur einfach das an die Öffentlichkeit gebracht, um Aufmerksamkeit zu erregen für das, was ihnen an Leid angetan wird. Und gerade hier setzen wir uns mit Open Doors ein, genau diese Pastoren zu stärken, dass sie nicht eingeschüchtert werden. Weil wir haben in der Vergangenheit gesehen, dass gerade wenn die Boko Haram in diese Kirchen hineinkommt und Menschen einschüchtert, wie ich es eben auch erzählt habe von dem eigenen Erfahrungsbericht, dass die Christen eingeschüchtert sind. Sie ziehen sich zurück, sie fühlen sich alleine, sie fühlen sich isoliert. Aber genau da setzen wir als Open Doors ein mit Seminaren. Jetzt kann man denken, was nützen denn Seminare gegen sowas hier? Aber wir haben festgestellt, da wo wir Seminare einsetzen, können wir die Christen stärken und sie werden widerstandsfähig. Und genau da, wo wir das tun, wachsen die Gemeinden trotz dieser Angriffe. Pastor Markus sagt, bevor die Angriffe waren, hatte ich 100 Gemeindemitglieder. Dann sind viele weggegangen, als die Boko Haram über unser Dorf fegte. Aber jetzt, wo ihr die Seminare macht, habe ich wieder 400 Gemeindemitglieder. Sie kommen zurück, weil sie eine ganz klare Stellung beziehen zu Gott. Und das ist, auch wenn sich das wundert, dass Seminare sowas bewirken, aber die Christen verstehen ihren Stand, sie wissen, dass Gott sich zu ihnen stellt und sie stehen, so wie ich das eben von den Steinen erzählt habe, aus eigenen Erfahrungen. Und da möchten wir ihnen bei helfen. Und das ist genau das, ihre Stärke, ihre geistliche Stärke ist das, was der Finsternis entgegengesetzt werden kann, dass die Finsternis zurückgedrängt werden kann. Und dafür können wir beten. Und ich habe als nächstes einen Film, der das ein bisschen veranschaulicht. Wie geht es unseren Geschwistern? Wir hören einen Film von Daniel und Manga. Eine ganz enorme Familie. Ihr Vater wurde umgebracht, als die Söhne zuschauten. Ihr jüngerer Bruder, der dritte im Bunde, wurde verschont, weil er noch zu jung war. Ihre Mutter wurde von der Boko Haram in die Wälder entführt. Ein Überlandbus wurde angegriffen und ihre Mutter war, ich glaube, 4 Monate in den Wäldern der Boko Haram. Sie hat in dieser Zeit an Gott festgehalten, hat mit anderen Frauen zusammen gebetet und sie hat gesagt, und wir halten fest und wir geben nicht auf. Und sie wurde befreit und sie hat unser Traumazentrum besucht, um Wiederherstellung zu erleben. Aber hier Daniel und Manga.
Ich öffnete das Fenster und sah bewaffnete Leute, die über den Zaun sprangen. Dann rannte ich zu meinem Vater und sagte, da sind Leute im Haus.
Sie waren alle bewaffnet und sie hatten alle Messer, schrien und schlugen gegen Türen.
Sie fingen an, unserem Vater Fragen zu stellen. Und sie sagten, dass sie auch Muslime töten, aber erst recht die Christen.
Die Angreifer griffen sich den Vater und die beiden ältesten Söhne, Daniel und Manga.
Sie haben mit meinem Vater angefangen. Einige von ihnen hielten ihn so mit ihren Beinen fest. Ich hörte ihn beten. Ich habe zwar nicht jedes Wort gehört, das er gesagt hat, aber er hat gebetet. Dann haben sie ihn abgeschlachtet. Und dann war ich dran. Bevor sie einen niedermetzeln, sprechen sie ein muslimisches Gebet. Dann fängen sie an.
Ich betete das Vaterunser, den Psalm 23, der Herr ist mein Hirte, und Psalm 118, ich werde nicht sterben, sondern leben.
Aminas Mann starb sofort. Daniel und Manga wurden in ein Krankenhaus gebracht. Trotz schwerer Verletzungen und starkem Blutverlust überlebten sie.
Es war ein tiefer Schnitt. Die Venen, die Kehle, alles wurde durchgeschnitten. Nur eine Arterie, die Blut vom Herzen zum Gehirn transportiert, blieb unbeschadet. Zuerst habe ich mich für die Narbe geschämt. Sie erregt Aufmerksamkeit. Wenn die Leute die Narbe sehen, denken sie, was ist da passiert? Manche Leute bekommen sogar Angst. Wir trugen Kleidung, die einen hohen Kragen hatte, oder wir banden uns einen Schal um den Hals, bevor wir rausgingen. Aber später wurde uns klar, es ist ein Zeugnis. Es ist ein Beweis für die Existenz Gottes.
Ich freue mich so für diese jungen Männer, die das erlebt haben, so hart das ist, aber ich finde es so enorm, wie sie an Gott festhalten und wie sie Gott verherrlichen mit dem, was sie erlebt haben, dass sie weiter Gott vertrauen. Neben diesen jungen Männern gibt es natürlich auch viele junge Mädchen, die in die Wälder der Boko Haram verschleppt werden. Vielleicht haben viele von Ihnen noch die Geschichte der Chibok-Mädchen im Hinterkopf. 2014, 219 junge Mädchen wurden überfallen, eine Schule wurde überfallen und 14, 15-Jährige verschleppt. Und wir können uns vorstellen, was da geschieht. Die Hälfte dieser Chibok-Mädchen konnte befreit werden. Und die Hälfte hat, viele von ihnen haben unser Traumazentrum in Nigeria besuchen dürfen und sind von Fachleuten dort begleitet worden in einer Traumatherapie. Und viele von diesen jungen Chibok-Mädchen konnten anschließend ihre Ausbildung fortsetzen, ihre Schulausbildung und dann auch eine Ausbildung abschließen. Manche waren so traumatisiert, dass sie nie wieder eine Schule von innen sehen möchten. Das gibt's natürlich auch. Ein Mädchen ist sogar Pilotin in den USA geworden von den ehemaligen Chibok-Mädchen. Wir sehen einfach, dass Gott wiederherstellen kann. Er kann Wunden heilen. Es ist enorm. Aber ich möchte gerne auf ein junges Mädchen eingehen, die mich ganz besonders beeindruckt. Sie heißt Lea Sharibo, hat schon mal jemand diesen Namen gehört. Sie kam auch schon mal in der IDEA vor. Dieses junge Mädchen wurde aus der Stadt Dapchi zusammen mit 109 anderen jungen Mädchen entführt, ähnlich wie das bei Chibok geschah, auch von der Boko Haram. Die jungen Mädchen waren gerade dabei, ihre Abschlussprüfung zu absolvieren. Man muss vorstellen, sie haben wochenlang gelernt. Sie befinden sich in dem Internat. Ich versuche mir immer wirklich das vorzustellen. Wie geht es meinen Geschwistern? Um einfach für sie zu beten. Der Herr sagt, gedenkt der Gefangenen so, als wärt ihr selbst gefangen. So wie das in Hebräer 13, Vers 3 zu lesen ist. Die Identifikation ist nicht verboten mit diesen Menschen. Ich glaube, wir können dann leidenschaftlicher beten. Das ist auch eine Art der Liebe, sich, sage ich mal, damit auseinanderzusetzen, auch wenn es weh tut. Und Lea Sharibo wurde unter anderem mit diesen 109 Mädchen in die Wälder verschleppt, der Boko Haram. Sie erlebten vier Wochen, traumatische vier Wochen. Und nach vier Wochen wurden alle diese jungen Mädchen vor die Frage gestellt, wer von euch möchte zum Islam konvertieren? Den werden wir sofort freilassen, er kann in die Arme seiner Eltern zurück. Wer das aber nicht tut, den behalten wir hier als Sklavin. Und 108 Mädchen beteuerten, wir möchten zum Islam konvertieren, aus Angst, aus Trauma. Und sie wurden tatsächlich entlassen, 108 Mädchen durften zurück in ihre Familien, in ihre Dörfer. Ein Mädchen, 14 Jahre alt, sagte, ich bekenne mich zu Jesus Christus. Und das war Lea Sharibo. Und Lea Sharibo ist jetzt gerade im Februar, genau im Februar, 6 Jahre her, befindet sich immer noch in den Händen der Boko Haram. Die Zwischeninformationen waren, sie ist zwangsverheiratet mit einem Boko Haram-Kämpfer und hat einen Sohn geboren. Wir wissen nicht, ob noch weitere Kinder folgten. Aber wir haben eine letzte Nachricht von ihr, die sie selber aus der Gefangenschaft an ihre Mutter weitergab. Und sie sagt, meine Mutter, du solltest nicht beunruhigt sein. Deine Worte aus unseren Morgenandachten stehen mir vor Augen, dass Gott Menschen in Not besonders nahe ist. Ich bin zuversichtlich, dass ich dich eines Tages wiedersehen werde. Wenn nicht hier, dann in der Geborgenheit unseres Herrn Jesus Christus. Ein Mädchen, zu diesem Zeitpunkt sicherlich missbraucht bereits, spricht von der Geborgenheit des Herrn Jesus Christus. Das muss man sich mal reinziehen. Ich finde das wirklich übernatürlich, was dieses Mädchen aussagt, was sie erlebt hat und wie sie damit umgeht. Ich glaube, dass viele Menschen für Lea Scheribo beten. Es gab vor 3 Jahren einen Bericht in der New York Times, im Herbst war das, wo Boko Haram-Kämpfer der Öffentlichkeit kundtaten, dass sie ihre Taten bereuen. Und das ist jetzt nur mein persönlicher Gedanke dazu. Ich frage mich, es gibt viele solche Mädchen wie Lea Scheribo, sie ist nicht die einzigste, sie ist nur die, von der wir die genauen Informationen haben. Ich frage mich, sind diese Mädchen vielleicht so stark im Glauben und Gott wirkt mit und schützt sie, dass die Boko Haram-Kämpfer zur Umkehr bewogen werden durch diese Mädchen? Also das ist nur ein Gedanke, der mir kam bei dem Bericht in der New York Times. Das ist unser Traumazentrum. Und viele, nicht nur die Chibok-Mädchen, viele weitere haben dieses Traumazentrum besucht. Und daneben führen wir auch in Nigeria, in den Gemeinden und Kirchen, Traumaseminare durch, weil so viele Menschen dort traumatisiert sind. Und ich habe, bevor wir jetzt gleich ins Gebet gehen, einen kleinen Film von Deborah. Deborah hat genau das erlebt, was Lea Scheribo erlebt hat. Leider ist Lea noch nicht frei und wir können nachher für sie beten. Auch, dass ihr Mann sich bekehrt. Ihre Mutter übrigens, Rebecca heißt sie, war am Anfang zutiefst erschüttert. Das können wir uns vorstellen. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Tochter. Ich habe eine Tochter. Es wäre furchtbar, wenn mir sowas oder meiner Tochter passieren würde. Und so ging es auch Rebecca. Sie war fast krank und wirklich geschwächt. Aber dann, viele Menschen haben für Rebecca gebetet und ihr auch Briefe geschrieben. Und Rebecca, inzwischen hat sie Kraft und sie sagt, wir haben ein Video von ihr, das zeige ich jetzt nicht, aber sie sagt, ich bin stolz auf meine Tochter, dass sie am Glauben festgehalten hat und ich weiß, sie wird am Glauben festhalten. Und das beflügelt ihre Mutter. Sie ist innerlich umgeschwenkt an diesem Punkt und ich denke durch Gottes Hilfe. Aber lassen wir mal Deborah zu uns sprechen, was sie erlebt hat. Und anschließend haben wir die Gelegenheit, in Gruppen zu beten.
Bevor sie mich entführten, lebte ich im Internat. Damals war ich 14 Jahre alt. Jedes Wochenende und in den Ferien war ich zu Hause. Ich liebte die Zeit mit meinen Freunden und meiner Familie. Ich war glücklich bei meinen Eltern. Dann tauchten die Kämpfer von Boko Haram bei uns auf. Überall waren Schüsse. Ich war im Haus und versteckte mich unterm Bett. Sie kamen ins Zimmer und schossen wahllos in alle Richtungen. Als sie mich unterm Bett fanden, zogen sie mich hervor. Sie beschimpften mich als Ungläubige. Ich wurde zwangsverheiratet und sie hielten mich fast 4 Jahre fest. Ich wurde vergewaltigt und wurde schwanger. Nach der Geburt meines Sohnes wurde ich bald wieder schwanger. Ich musste viel Leid, Hunger, Misshandlung und Schmerz erleiden. Nachdem fast 4 Jahre vergangen waren, wachte ich eines Nachts plötzlich auf. Das Lager war verlassen, weil sie einen Angriff starteten. Mein Sohn und ich waren alleine. Wir liefen in den Wald. Es war schon nach Mitternacht. So konnten wir entkommen.
Zu diesem Zeitpunkt war Deborah 18 Jahre alt. Sie floh und wurde von ihrer Familie willkommen geheißen. Doch ihr Dorf vertraute ihr nicht mehr.
Fast alle sahen auf mich herab und beleidigten mich.
Die Entführung, die Zwangsehe und Misshandlung hatten das junge Mädchen traumatisiert. Nun wurde sie dafür von der Dorfgemeinschaft abgelehnt. Vor allem Deborahs Kinder waren ihnen ein Dorn im Auge.
Ich habe trotzdem nie aufgehört, meine Kinder zu lieben, auch wenn sie sagen, dass es Kinder des Feindes sind. Alles, was Gott erschafft, ist wunderschön.
Als Deborah noch mit ihrem zweiten Kind schwanger war, lud Open Doors sie in das im März 2019 eröffnete Traumazentrum ein. Sie nahm an einem Programm teil, das speziell auf Opfer sexueller Gewalt ausgerichtet ist.
Ich fand ein neues Leben, Gott sei Dank. Wenn ich nicht an diesem Programm teilgenommen hätte, wäre ich noch immer voller Bitterkeit. Die Traumabegleiter erzählten uns von echter Vergebung. Am Anfang verstand ich nicht, wie wichtig das ist, aber jetzt sehe ich die Kraft dahinter. Als ich wirklich vergeben konnte, da konnte ich meine eigenen negativen Gefühle ziehen lassen. Ich bin nicht mehr bitter. Nur dank euch habe ich gelernt, dass Gott mich wirklich liebt. Das macht mich glücklich. Jetzt kann ich auch meine Kinder genauso lieben wie mich selbst. Ich würde mich so freuen, wenn ihr noch mehr jungen Frauen mit einer Traumatherapie helfen könntet, damit sie die gleiche Heilung erfahren können wie ich.
Deborah konnte ihren Vergewaltigern vergeben. Aber trotzdem gibt es noch viele traumatisierte Frauen, Männer und Kinder, die Hilfe brauchen. Jedes Jahr bietet Open Doors Traumaseelsorge für 2.000 bis 3.000 Nigerianer an. Viele davon finden im neuen Traumazentrum statt. Bitte beten Sie für eine langfristige Heilung, dass Sie vergeben und so ein Zeugnis für Jesus Christus in Ihrem Umfeld sein können.
Ja, menschlich gesehen ist es nicht möglich zu vergeben. Aus unserer eigenen Kraft können wir das nicht. Und so hören wir auch viele nigerianische Christen, die sagen, betet dafür, dass Gott uns die Kraft gibt zu vergeben. Und Gott hilft oft selbst durch übernatürliche Erlebnisse seiner Freundlichkeit und seines Beistandes. Menschen erleben das und werden dadurch gesund. Und dafür können wir auch beten. Ich habe hier nur einige Ideen, was wir beten können. Einmal dieser Anschlag, den ich anfangs erwähnte, wo 157 Christen ermordet wurden, auch die Angehörigen sind in Bedrängnis. Dass Menschen treu an Gott festhalten, so wie wir das von Daniel und Manga gesehen haben. Dann für Verschleppte um Befreiung und auch um Trost, so wie Lea Scharibe. Und dann das Gottes Wirken in den Traumaseminaren, was Deborah erlebt hat. Und dann auch, dass extremistische Islamisten zu Jesus Christus finden, beispielsweise der Ehemann von Lea. Danke, wenn wir beten können. Und wir können jetzt zu zweit oder zu dritt, wer das mitmachen möchte, man kann natürlich auch für sich beten, aber ihr könnt euch gerne zusammenfügen, vielleicht einfach zu zweit mit dem Sitznachbarn für diese Dinge beten. Ja, danke schön. Ich schließe das dann ab. Herr Jesus, wir kommen heute Morgen zusammen zu dir und wir tragen Mitleid auch um die Menschen, die traumatisiert sind. Ja, einfach besonders um diese. Und Vater, wir beten heute Morgen mit Einmütigkeit, mit allen, die wir hier sind, dass du in einer besonderen Weise in diesen Traumaseminaren wirkst, dass deine Liebe ausgegossen wird und die Menschen, die solche Verluste erlebt haben, ein Erlebnis machen mit deiner wunderbaren Liebe und dadurch Wiederherstellung empfangen können. Vater, wir beten, dass du dich dort bewegst in den Traumazentren und dass es eine Atmosphäre ist der Liebe, der Wertschätzung und dass auch die Menschen, die so traumatisiert sind, in Liebe miteinander umgehen können, sodass du dich dort verherrlichen kannst und Wiederherstellung schenkst und Menschen stabil werden können. Danke, lieber Herr, dass wir sowas zusammen bitten dürfen. Amen. Amen. Ich möchte gern noch auf etwas hinweisen. Und zwar habe ich Ihnen diese Gebetsmagazine auf die Stühle gelegt. Gibt es schon jemand, der die bekommt hier in der Gemeinde? Ja, sind schon einige. Schön. Vielen Dank für eure Gebete. Es ist so, dass wir, ich schalte mal weiter hier. Moment. Jetzt muss ich gucken. Kann ich das weitermachen? Ja. Ich komme gleich nochmal hier drauf zurück, genau. Und zwar haben wir das so gemacht, dass diese kleinen Hefte dazu dienen, dass wir gestärkt werden durch die Berichte unserer verfolgten Christen. Aber da drin befindet sich so ein kleineres Heftchen, das ist ein Gebetskalender, kann man sagen. Und dort werden wir informiert, was gerade auf der Welt los ist bezüglich der verfolgten Christen. Und es ist wie ein roter Faden, der durch diese Welt der verfolgten Christen hindurchführt, so dass wir informiert ganz, ganz konkret beten können. Eben nach dem, was ich eben sagte, Hebräer 13,3. Betet für die Gefangenen so, als wärt ihr selbst gefangen. Also versetzt euch in ihre Lage. Und das soll dabei helfen, damit einfach wir mitschwingen, damit wir sie begleiten können mit unseren Gebeten, so wie die Jünger eben Paulus umringt haben und er wieder aufgerichtet wurde. Und wenn jemand sagt, mich hat das angesprochen, ich möchte gerne mitbeten, auch regelmäßig. Diese Magazine verschicken wir kostenlos in die Haushalte und man kann die nur bekommen, wenn man das persönlich möchte. Das heißt, man nimmt diese lila Karte ab, die auf der Rückseite so angeklebt ist und Sie können dort Ihre Adresse draufschreiben, sodass ich sie lesen kann. Und anschließend können Sie die am Büchertisch, den ich draußen habe, in diesen Glaskasten hineinschmeißen. Ich werde Ihre Adressen vertraulich behandeln und dafür sorgen, dass Sie informiert mitbeten können und jeden Monat so ein Gebetsmagazin in Ihrem Briefkasten vorfinden. Wenn Sie sagen, mich interessiert die Sache mit den Menschen, die Weihnachten in so eine Bedrängnis kamen, ich habe draußen am Büchertisch auch solche Flyer über Nigeria, wenn Sie sagen, ich möchte informiert sein, ich möchte speziell auch für diese Flüchtlinge spenden, das sind 300, das sind einige tausend Christen vertrieben worden aus dem Bundesstaat Plateau, die jetzt in Flüchtlingslagern sind. Das ist sehr, sehr schwierig. Und hier werden Sie informiert und können auch dafür spenden, wenn Sie möchten. Dann habe ich am Schriftentisch noch so verschiedene Prospekte, die können Sie kostenlos mitnehmen, auch zum Thema Subsahara-Region und Westafrika. Dann möchte ich noch kurz auf zwei Bücher hinweisen, Träume und Visionen. Das ist ein Buch, was beschreibt, wie Muslime, die noch nie von Jesus gehört haben, von ihm träumen und dadurch Christen werden. Manche, die sogar auf ihrer Pilgerreise nach Mekka sind. Dann das linke Buch ist ein Buch, eines der, also ich habe viele Bücher über Gebet gelesen. Dieses ist von Bruder Andrew, dem Gründer von Open Doors. Und das finde ich persönlich eines der allerbesten Bücher über Gebet. Sehr glaubensstärkend, viele Erfahrungen drin. Und es ist eine ganz große Hilfe, wenn man gerne weiter auch beten möchte. Zum Abschluss habe ich noch einen kleinen Ermutigungsfilm, dass jedes Gebet wirklich ganz, ganz viel bewirkt, was wir hier für unsere Geschwister beten. Und damit möchte ich auch übergeben an die Leitung.
Ich bin
Ich war voller Freude, als ich im Gefängnis war. Ich fühlte die Gebete, die mich umgaben. Ich konnte spüren, da sind so viele Menschen, die für mich beten.
All diese Briefe haben mir gezeigt, dass sie für mich gebetet haben, als ich nicht beten konnte. Für meine Kinder und für meine ganze Situation. Nur weil sie gebetet haben, konnte ich das alles durchstehen.
Because of your prayers that caused God to give me strength.
Ich spürte, wie wieder Liebe in mein Leben kam. Die ganze Bitterkeit schmolz dahin, als ich all die Menschen sah, die im Gebet hinter mir standen und mich ermutigten.
Inzwischen bin ich vielen Christen begegnet. Mit Tränen in den Augen haben sie gesagt, dass sie für Nordkorea und für die Flüchtlinge beten. Dadurch wurde mir erst klar, wie ich es überhaupt geschafft habe, bis heute zu überleben. Es waren nur ihre Gebete.
Wenn zwei von euch hier auf der Erde meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und darin übereinstimmen, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte.